NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und dem Schauspieler Vanya Müs. Das Fernsehpublikum kennt ihn aus vielen, vielen Krimiproduktionen, vor allem aus der ZDF-Erfolgsserie Ein Fall für zwei. Seit 2014 steht er dafür als Privatdetektiv Leo Oswald mit Antoine Monot vor der Kamera. Dem Genre Krimi ist er darüber hinaus verbunden. Er engagiert sich für den Naturschutz und tritt gerne mit Musikerinnen und Musikern auf. Was sich noch alles verbirgt hinter dem Namen Vanya Müs, wollen wir erkunden in dieser Stunde. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Vanya Müs gibt es während der Dreharbeiten für Ein Fall für zwei. Weil ich glaube, die liegen gerade hinter Ihnen.
Wir haben gerade die neue Staffel abgeschlossen, ja.
So Momente, gesetzt man würde Sie nachts wecken, in denen Sie sich dann kurz fragen, wo oder wer bin ich?
Da ich den Fall für zwei jetzt wirklich in der 13. Staffel mache, kommt das da nicht vor. Aber wenn ich auf Tour bin, wie ich ja jetzt letzte Woche war in Hannover und Umgebung mit dem Festival auf dem Platz und jeden Abend in einem anderen Hotel schlafe, dann frage ich mich manchmal schon, wo bin ich jetzt eigentlich nochmal genau? Was ist das hier? Man steht dann ja auch auf, man hat so eine gewisse Routine, wie man zum Bad geht oder sowas. Und dann ist das Bad plötzlich wo ganz anders, als es die letzte Nacht war. Und das ist dann manchmal schon irritierend.
Klingt so, als seien die Dreharbeiten fast entspannter. Ist das so?
Die Dreharbeiten sind inzwischen sehr, sehr entspannt, weil ich den Leo Oswald, meine Figur, sehr mag, weil ich den Antoine Monot und seine Figur, also sowohl den Antoine Monot als Mensch, als auch seine Figur, sehr mag, weil die Drehumstände toll sind, weil ich mich inzwischen auch sehr in Frankfurt verliebt habe. Also ich habe da meine Ecken, meine Buchhandlung, zu der ich gehe, meine Cafés, in denen ich ein- und ausgehe und am Main lang Sport machen und all diese Dinge, das habe ich mir in den Jahren so eingerichtet und fühle mich wahnsinnig wohl. Deswegen ist es da entspannter, als jeden Abend auf verschiedenen Plätzen aufzutreten, jetzt beispielsweise, und nicht zu wissen, wie ist es da eigentlich? Kommen da Leute hin? Interessiert es die? Gibt es Gewitter? Müssen wir abbrechen? Und so weiter.
Über all das wollen wir sprechen in dieser Stunde. Sie haben sich Musik gewünscht. Mhm. Das ist ja bei uns so üblich und wir wollen beginnen mit Peter und der Wolf, dem Triumphzug von Prokofjew. Und das hat auch was mit Unterwegssein zu tun. Erzählen Sie.
Peter und der Wolf kenne ich, seit ich ganz klein bin. Natürlich die Schallplattenversion. Ich glaube, wir hören auch aus dieser Version jetzt den Triumphzug mit Matthias Wiemann als Sprecher. Mhm. Bin ich groß geworden mit, habe das wirklich rauf und runter immer wieder auf den Plattenteller gelegt und mich zurückgelehnt und das sehr genossen. Und dann hatte ich vor nicht allzu langer Zeit die Anfrage der Kamerata und der Elbphilharmonie in Hamburg, ob ich das da machen würde mit Orchester. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Das war ein Triumphzug. Ausverkauftes Haus, jubelnde Zuschauer. Und dann haben wir gleich den nächsten Termin gemacht und der ist jetzt am 27.06. Es ist leider auch schon wieder ausverkauft, aber es ist natürlich für uns ganz toll.
Das ist morgen. Wir hören jetzt die Aufnahme mit dem Orchestre National de France unter Laurine Mazel und Sprecher ist, wie Vanya Müs eben schon gesagt hat, Matthias Wiemann.
Peter vorneweg. Hinter ihm die Jäger mit dem großen grauen Wolf. Thank you. Großvater und die Katze. Der Großvater schüttelte den Kopf und sagte, na ja, aber wenn nun Peter den Wolf nicht gefangen hätte, was dann? Und zwitscherte, was wir beide, Peter und ich, für tapfere Gesellen sind. Seht, was wir gefangen haben. Und wenn man ganz genau hinhört, kann man die Ente im Bauche des Wolfes quaken hören, denn der Wolf hatte sie in der Eile lebendig hinuntergeschluckt.
Da geht mir das Herz auf.
Ich denke, das wird ganz vielen Menschen so gehen, weil ganz viele damit auch intensive Erinnerungen verbinden in der Kultur à la carte mit Vanya Müs, der morgen in der Hamburger Elbphilharmonie als Sprecher zu erleben sein wird, bei Peter und der Wolf zusammen mit der Hamburger Kamerata. Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie das als Kind ganz oft gehört haben.
Rauf und runter, ja.
Immer alleine?
Also ich habe die Erlaubnis, den Plattenspieler zu benutzen, natürlich von meinen Eltern bekommen irgendwann. Die Platten waren wichtig und wertvoll und es war eine gewisse Anzahl von Platten, die ich ohne zu fragen auch gar nicht anfassen durfte. Und dann wurde mir erklärt, wie macht man das eigentlich und wie setzt man die Nadel auf, ohne die Platte zu zerstören und wie nimmt man die runter und dass man nicht raufpatscht und so weiter und so fort. Das heißt, am Anfang war es immer ein Familienhören. Und später auch alleine, rauf und runter, ja, auf jeden Fall, mit anderen Platten zusammen natürlich.
Sie haben ja jetzt die Fassung auch selber gemacht, sozusagen, also eingerichtet. Was war Ihnen dabei jetzt wichtig? Also es gibt ja viele Menschen, die sich an Peter und der Wolf versucht haben, möchte ich sagen. Also mal mehr, mal weniger erfolgreich. Es gibt die legendäre Fassung von Loriot. Ja. Gerade ist jetzt Otto in der Elbphilharmonie auch aufgetreten mit Peter und der Wolf. Und jetzt Sie. Was war Ihnen wichtig dabei?
Also bei mir war es wichtig, die Gefühle und die Erinnerungen, die ich habe an dieses Stück und an die Zeit, in der ich das Stück gehört habe, zu transportieren und den Kindern ein ähnlich positives Erlebnis zu bescheren. Jetzt ist natürlich das Problem an Peter und der Wolf, das ist ein Stück, was knapp unter 30 Minuten lang ist und um eine Elbphilharmonie auszuverkaufen, braucht es eine Stunde Programm Minimum. Wir haben ja auch Kinder vor Ort, also das letzte Mal waren, ich würde sagen, 600, 800 Kinder da und der Rest waren halt Großeltern und Eltern und Familien. Also haben der Dirigent und ich, Vilmantas Kaljunas und ich, die auch zusammen schon in der Leisthalle oft den Nussknacker gemacht haben, uns überlegt, wie können wir das auf eine Stunde bringen. Und dann kam mein Bruder Woody, der Theaterregisseur ist und ein wahnsinnig intelligenter und toller Dramaturg auch und Autor. Und den haben wir beauftragt und gefragt, ob er uns nicht einen Rahmen schaffen kann um das Stück herum. Und das ist ihm gelungen und wie wir hören von den Zuschauern, ist das ein perfektes, rundes Ereignis geworden.
Ihr Vater ist der Schauspieler Dietmar Mühs, der auch viele Produktionen mit Musik gemacht hat, genau wie Sie auch viel gedreht hat. Ihren Bruder Woody haben Sie gerade schon erwähnt. Es gibt ja noch einen dritten Bruder, Jona. Genau. Das ist schon so ein richtiger Familienbetrieb auch, oder? Mühs?
Ja, Mühs ist eine Theater- und Filmfamilie, genau. Unsere Mutter, also Sibylle, meine Mutter, war Lehrerin. Die sind ja inzwischen verstorben, meine Eltern. Und wir haben natürlich viel von ihr gelernt, wie man auf dem Teppich bleibt und nicht abhebt und wie man normal und höflich bleibt. Trotzdem ja der Rummel vor der Kamera und bei Premieren einem manchmal zu Kopf steigen kann, aber sie hat es immer wieder geschafft, uns alle, ihre vier Männer, ihren Mann und ihre drei Söhne wieder auf den Teppich zu holen. Und die haben uns wirklich beigebracht, genießt den Beruf, seid wachsam, mit offenen Augen, stellt euch breit auf, wisst, dass es auch arbeitsfreie Zeiten geben kann, verzweifelt nicht, aber hebt auch nicht ab. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Oder denen in ihrer Erziehung.
Darüber können wir später vielleicht noch mehr sprechen. Was reizt Sie an diesen musikalischen Produktionen? Weil das ja schon eine ganz besondere Farbe auch ist.
Ja, das ist, also ich bin natürlich mit und über meinen Vater oder wir alle sind zur Musik und Lesung gekommen, haben mit ihm zusammen Lesungen gemacht. Mit Dieter Glawischnik auch den Jandl beim NDR in Hamburg, mit der Big Band und an verschiedenen anderen Orten. Und als er dann verstorben war und ich quasi die Lesungen vermisst habe, die er gemacht hat, habe ich gesagt, ich möchte das auch probieren. Das ist so ein Geschenk für mich und für die Zuschauer, Musik und Text zu verknüpfen und das auf eine gute Art und Weise, nicht nur ein Stück Musik, ein Stück Text, ein Stück Musik, sondern dass man das auch verwebt ein bisschen. Und dann habe ich einen Musiker an meine Seite geholt, Stefan Braun, der ist ein Jazz-Cellist, Improvisationsgenie. Und mit dem mache ich regelmäßig Lesungen wie Steppenwolf von Hesse oder eine Weihnachtslesung. Und das Schöne ist, das ist wie für uns wie eine Jam-Session, also im besten Sinne. Es kommen zwei Instrumente, meine Stimme und sein Instrument aufeinander zu, treffen sich an einem bestimmten Ort, haben Publikum dabei, haben bestimmte Verabredungen, die es natürlich braucht, haben den Text als Guideline. Und das kann aber alles passieren. Und das gefällt mir wahnsinnig gut daran, dass man nicht genau weiß, wie wird das jetzt. Und es wird immer anders. Es wird eigentlich immer gut, aber manchmal ist es genial und manchmal ist es einfach nur gut. Und das macht Spaß.
Obwohl Sie doch wahrscheinlich gar nicht so viel Chance haben, beim Text zu improvisieren, oder?
Das ist richtig, aber ich kann natürlich, man muss sich das so vorstellen, der Text ist natürlich vorgegeben, aber wie ich ihn interpretiere, wie ich ihn lese, wie ich ihn stimmlich darstelle, ist natürlich mir überlassen. Und wenn das Instrument mich pusht, weil es in meinen Text reinspielt, Soundteppiche kreiert oder einfach Geräusche macht, dann macht es was mit meinem Lesen. Und umgekehrt, wenn die Musik läuft und ich lese da rein und werde lauter, dann wird die Musik lauter oder auch leiser. Und wir tanzen miteinander auf der Bühne.
Das ist schön gesagt. Sie haben auch gerade schon gesagt, die Stimme ist mein Instrument. Ein überlebenswichtiges Instrument, auch natürlich.
In dem Fall, ja.
Ja, auf jeden Fall. Was für ein Verhältnis haben Sie zu Ihrer Stimme?
Die ersten Erinnerungen sind, ich gehe ans Telefon als Junge, 11, 12 Jahre alt und werde Frau Mühs angesprochen, weil sie Lehrerin war, irgendeine Schülerin anrief oder irgendein Elternteil einer Schülerin oder so. Später war es dann Dietmar, also mein Vater hieß Dietmar, haben wir die Stimme so tief gerutscht, dass wir zum Verwechseln waren. Und jetzt ist es so, dass wir drei Brüder eine ähnliche Klangfarbe haben, dass man also weiß, das ist der Stall Mühs. Aber jeder hat eine andere Art, damit umzugehen. Also jeder spielt sein Instrument ein bisschen anders.
Jetzt hören wir Anitras Tanz aus der Peer Gynt Suite. Mhm. In welche Zeit bringt sie das?
In die Schauspielschul-Studentenzeit. Erzähle ich gleich, warum.
Okay, dann hören wir es erst. Thank you. Die Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan mit Anitras Tanz aus der Peer Gynt Suite. Das ist ein Wunsch von Vanja Müs und jetzt müssen Sie uns sagen, was das mit Ihrem Studium zu tun hat.
Na, bevor ich das Studium angefangen habe, habe ich natürlich Rollen vorbereitet, habe Songs vorbereitet, habe Gedichte vorbereitet, das muss man dann davor sprechen. Eine der Figuren war Peer Gynt und wie ich es dann zunehmenden Alter verstanden habe, warum mir das so gut gefallen hat, ist, weil ich für mich war das eine kindliche Figur im besten Sinne. Jemand, der zu sich steht und macht, was er will eigentlich. So, und deswegen war das so eine Sehnsuchtsfigur. Jetzt bin ich inzwischen zu alt, den zu spielen, aber es ist nach wie vor eine wahnsinnig schöne Musik, die Krieg komponiert hat. Und natürlich das Stück selber ist auch fantastisch.
Sie haben in New York studiert und da auch ein paar Jahre gelebt.
Ja, 5,5 Jahre.
Wie war da der Umgang mit Theater? Also das war wahrscheinlich sehr anders als das, was Sie auch von Ihrem Vater oder vom Hamburger Schauspielhaus, wo er ja eine ganze Weile lang engagiert war, kannten, oder?
Ja, was auch ein Grund war, warum ich damit studiert habe. Ich wollte mich mehr auf Film konzentrieren und die amerikanische Schauspielschule oder die Richtung, die unterrichten, ist halt eher kameratauglich. Und das, was für die Bühne gelehrt und gelernt wird, ist eher Richtung Musical. Das war jetzt ein Master auf Fine Art, also das war ein Aufbaustudium. Das heißt, da kamen schon ganz viele andere Studenten hin, die konnten schon singen, die konnten schon tanzen. Ich habe das dann nie richtig gelernt, weder singen noch tanzen. Aber das Method Acting, was wir da gelernt haben, hilft mir bis heute als ein großes Tool in meiner Werkzeugkiste.
Können Sie beschreiben, was Sie machen, wenn Sie das anwenden?
Also es gibt eine Übung, die man ganz zum Anfang mal macht, einfach um zu verstehen, worum es da geht. Und da geht es einfach darum, die Kaffeetasse oder Teetasse des Morgens zu recreaten, also zu, ohne sie dabei zu haben, zu spüren, wie schwer ist die, was ist da drin, ist es warm oder kalt, wenn ich daraus trinke, wie fühlt sich das an und solche Sachen. Und dann gibt es Leute, die spielen das, die tun so, als wenn die eine Tasse haben, dann trinken sie und dann fühlen sie sich so gut, dass sie das irgendwie die Übung erfüllt haben. Und es gibt andere, die fühlen einfach nur und versuchen wirklich daran, sich zu erinnern, wie fühlt sich das denn in der Hand an? Und dann wird es interessant. Und dann ist es egal, ob es eine Kaffeetasse ist oder was weiß ich, wenn man das dann weglässt, diese Hand, diese Bewegung, sondern nur der Gedanke daran wird plötzlich interessant und intensiv und man guckt dem gerne zu. Also, dass man alle Sinne schärft und sich überlegt, was machen verschiedene Sachen mit einem, wie kann ich das nutzen? Ist ein kalter Regen, der mit den Rücken runterläuft, was löst das für eine Emotion aus und wie nutze ich die für das, was ich jetzt gerade spielen soll, zum Beispiel?
Sie sind auf jeden Fall Kaffeetassentyp Nummer 2, oder?
Ich bin Kaffeetassentyp Nummer 2. Also ich habe dann wirklich also das mir vorgestellt und eben wirklich verstanden, worum es ging. Und dann läuft man ganz anders plötzlich durch den Tag und sagt, oh, jetzt ist ein kalter Wind. Es fühlt sich eigentlich gut an. Das erinnert mich an früher, an Spielen auf der großen, weiten Wiese, wie bei Peter und der Wolf wieder. Das macht mich gut gelaunt und fröhlich und positiv. So, das nutze ich, wenn ich diese Emotion brauche. Und da gibt es natürlich auch Traumata, die man sich wieder hervorrufen kann, die dann andere Emotionen auslösen und so weiter. Und da muss man eben die Grenze auch genau ausloten, weil ich finde, wenn man zu sehr in die alten Traumata einsteigt, habe ich auch KollegInnen oder StudentInnen gesehen damals, die dann gar nicht mehr Schauspieler geworden sind, weil sie sich Hilfe holen mussten. Und nicht gut aufgefangen wurden von den Betreuern und den Lehrern. Also Method ist eine tolle Methode, aber mit Vorsicht zu genießen.
Was haben Sie von Ihrem Vater gelernt? Wenn Sie denn von ihm was gelernt haben, wovon ich jetzt mal ausgehen möchte.
Demut vor dem Beruf habe ich gelernt. Das war ihm ganz wichtig. Er hat auch mich gewarnt, hat gesagt, wenn du den Beruf machen möchtest, komm nicht mit 30 zu mir und sag mir, ich habe dich nicht gewarnt. Das wird schwere Zeiten geben, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, stell dich breit auf, hat er mir mitgegeben und mach eine Schule. Lerne diesen Beruf, damit du möglichst breit aufgestellt später in diesen Beruf gehen kannst, Theater spielen kannst, Lesungen machen, Hörbücher, Film und so weiter. Habe ich mir sehr zu Herzen genommen und dann das Vorlesen. Also ich habe mir wirklich bis in meinen Pubertätsalter habe ich ihn gezwungen, mir ab und zu was vorzulesen, weil er einfach der beste Vorleser, finde ich, der Welt ist und war. Das hört man ja inzwischen, man kann ja auch noch alte Hörbücher hören. Und habe versucht, das jetzt an meine Kinder weiterzugeben. Einfach, dass Vorlesen und Zuhören und Literatur toll und wichtig ist.
Ihre Eltern, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, leben nicht mehr, sind 2011 bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ums Leben gekommen. Darüber ist seinerzeit auch viel berichtet worden. Das war für Sie und Ihre Brüder, gerade weil es auch so öffentlich gemacht wurde, sicher noch mal schwerer. Und trotzdem, wenn Sie jetzt so sprechen, habe ich das Gefühl, Ihre Eltern sind eigentlich immer noch bei Ihnen.
Ja, das ist so. Das stimmt. Also es gibt an dem Unfallort auch ein Mahnmal, was wir zusammen mit der Stadt gemacht haben, was ganz bescheidenes, was ganz kleines. Und jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin, setze ich mich dahin und denke an die beiden und kommuniziere in irgendeiner Form mit denen und habe das Gefühl, die sind auf jeden Fall noch sehr präsent und da.
Gibt es dann auch diese Momente, wo Sie dann manchmal Ihren Vater noch sprechen hören und Ihnen das dann auch weiterhilft, in bestimmten, vielleicht nicht immer ganz leichten, auch beruflichen Momenten, in Entscheidungssituationen?
Was mir hilft, ist der Gedanke daran zurück, wenn wir zusammen gelesen haben und ich war sehr klein, dann hat er mir danach über den Kopf gestreichelt. Und diese Hand spüre ich heute immer noch in solchen Situationen, wo es mir nicht gut geht. Alles ist gut, heißt die für mich. Warm, an der Wange, über die Haare. Und dann geht es mir direkt besser. Und hören tue ich ihn natürlich auch. Ich höre ihn ja sogar ab und zu mit den Kindern dann auf Hörspielen oder anderen Lesungen, die er gemacht hat, die wir aufgezeichnet haben. Also er ist sehr präsent und meine Mutter auch. Ja.
NDR Kultur à la carte. Das waren Renardo und sein Tanzorchester mit Vanya Müs.
Genau, mit dem Pater Brown-Thema. Und Pater Brown ist für uns gerade ganz präsent, also für Antoine Monod und mich.
Beim also Fall Ihren für, Kollegen aus einem Fall für zwei.
Genau, wir sitzen seit Jahren natürlich vor und nach den Dreharbeiten zusammen, machen Text, diskutieren, unterhalten uns, verändern Texte, bereiten uns vor. Und vor ein paar Jahren kam Antoine und sagte, wollen wir nicht auch in den drehfreien Zeiten irgendwie was zusammen machen mit Krimi auf die Bühne, lass uns doch mal was überlegen. Und dann sind wir auf Pater Brown gestoßen von Chesterton, einem ganz tollen, bisschen, finde ich, zu wenig präsenten Krimi-Autor aus den 1910 und 20er Jahren. Der hat Pater Brown, diese Figur, entwickelt, einen ermittelnden Priester, der Fälle löst, hat 53 Kurzgeschichten oder 52, glaube ich, geschrieben, von denen wir zwei jetzt als Hörspiel geschrieben und umgewandelt haben und mit einem Beatboxer als Geräuschemacher auf eine große Deutschlandtour gehen. Über 50 Vorstellungen werden wir machen in den nächsten anderthalb, zwei Jahren. Es kommen auch immer noch mehr dazu. Termine, Orte und so weiter findet man auf der Pater Brown Webseite, die wir extra kreiert haben. Da kann man mal nachschauen, wo wir überall sind. Und wir haben schon die ersten Vorstellungen hinter uns und es macht einen so großen Spaß. Es ist wirklich toll.
Ich habe gesehen, dass Sie auf jeden Fall Ende Oktober in Hamburg sein werden. Mhm. Was ich interessant fand, dass Sie Ihr Publikum tatsächlich dazu auffordern, die Augen zu schließen.
Auch, ja. Also nicht die ganze Zeit, die sollen uns ja auch sehen. Aber ein Live-Hörspiel, und das ist mir halt wieder ganz besonders wichtig, die Bilder sollen auch im Kopf entstehen. Und das funktioniert natürlich anfänglich am besten, wenn man einfach mal die Augen schließt und sich nicht ablenken lässt. Und dann bitte wieder aufmachen und uns folgen. Und am Ende ist es dann ein runder, schöner Abend.
Es ist ein Beatboxer noch dabei.
Genau.
Der ja einfach phänomenale Geräusche machen kann mit seinem Mund und die dann alle so übereinander legt.
Ja, er macht Geräusche zu bestimmten Sachen, die da vorkommen, Schritte auf dem Boden, Türknarzen, Glockengeläut und so weiter. Aber er macht auch wie eine Art Filmscore. Also er untermalt und begleitet uns mit Soundteppichen, die er kreiert. Also das ist nicht vom Band, sondern der baut das mit dem Mund, mit seinem Körper. Der haut sich auch manchmal auf die Wange oder auf die Brust oder sowas und loopt das, nennt sich das. Hat so eine Loopstation. Das heißt, er zeichnet das auf, kann dann noch mehr Layer drüberlegen, sodass am Ende wie ein Song entsteht oder ein Score, wie man beim Film sagen würde. Ja, genau. Und das begleitet das und treibt es emotional. Und er hat auch eine kleine Einführung zu seiner Kunstform. Und dann kommen wir auf die Bühne und reden ein bisschen über uns, über den Fall für zwei, wie das Ganze entstanden ist. Und dann tauchen wir ein in Pater Brown und machen 2 Stunden Programm.
Man könnte ja jetzt sagen, ein Fall für zwei ist ja schon eine ganze Menge Krimi. Nun reicht Ihnen das ja ganz offensichtlich nicht. Was fasziniert Sie so an diesem Genre?
Die erste Frage ist, was fasziniert das Publikum so an diesem Genre? Weil es gibt ja...
Aber es muss Ihnen doch auch Spaß machen.
Ja, mir macht es Spaß, aber wenn die Zuschauer Liebesgeschichten jetzt nur konsumieren würden, dann würde ich auch da meinen Spaß finden, die auf die Bühne zu bringen oder mir da was auszudenken. Jetzt ist es halt so, Krimi ist in Deutschland quasi ein Genre, was rauf und runter im Fernsehen bespielt wird, was auch auf den Bühnen bespielt wird, was die Leute interessiert. Man merkt es bei den Krimi-Festivals. Ich bin mit Chris Carter, einem brasilianisch-britischen Autor, jetzt im Herbst wieder auf Tour. Da sind ausverkaufte Hallen, die Leute lieben ihn, das ist wie ein Rockstar ist der. Und hunderte von Leuten stellen sich an, um danach kurz mit Chris zu sprechen. Also man merkt, das trifft irgendeinen Nerv der Leute.
Und was ist so gut an Einfall für zwei?
Für mich oder für die Zuschauer?
Also ich finde das schon interessant, dass Sie das so extrem vom Publikum her denken. Was ist gut für Sie dann jetzt erstmal? Also Sie muss ja irgendwas gereizt haben, damals auch diese Rolle zu übernehmen, die über, ich glaube, fast 30 Jahre lang ja Klaus-Theo Gärtner geprägt hat. Also manch einer erinnert sich ja noch an Matula.
Natürlich.
Und das werden Sie ja wahrscheinlich nicht nur gemacht haben, weil es ein großes Publikum gibt für Krimi. Also da muss ja schon noch ein bisschen mehr sein, oder?
Nein, ich finde gerade jetzt die Figur Leo Oswald, das ist ja eben nicht mehr Matula. Wir haben ja ganz neu gestartet. Das sind zwei alte Freunde, die jetzt zusammenarbeiten. Der Benjamin Hornberg, der von Antoine gespielt wird, und mein Leo Oswald. Das sind alte Schulfreunde, die jetzt sich gegenseitig helfen und ihren Mandanten helfen. Was mich daran gereizt hat, ist, dass diese Figur ein Straßenköter ist, der manchmal schneller handelt, als er denkt, Und das ist das Gegenteil von mir. Ich denke oft viel zu lange und viel zu viel. Und das zu spielen macht einfach große Freude. Ja. Gleichzeitig muss man immer ans Publikum denken, weil wenn wir am Publikum vorbei arbeiten, dann werden wir das nicht lange machen. Wir machen das ja auch fürs Publikum. Und da haben wir gelernt und jetzt auch in den Gesprächen nach dem Pater Brown stellt sich das immer mehr heraus, dass die Leute nach einer anstrengenden Arbeitswoche Freitagabend gerne Krimi-Rätseln, aber unterhalten werden wollen. Die wollen lachen, die finden unsere Figuren als Odd-Couple, finden die super. Dass das eher ein heitererer Krimi ist mit einem ernsten Fall, der aber gut gelöst wird, das gefällt ihnen, dass sie nicht beschwert ins Wochenende gehen, sondern mit einem Schmunzeln, mit einem kleinen Schauer über den Rücken und dann aber mit Freude ins Wochenende entlassen werden.
Wir sprechen weiter nach einer nächsten Musik. Sie haben sich auch Johann Sebastian Bach gewünscht. Goldberg-Variation mit Glenn Gould. Mhm. Warum?
Glenn Gould war damals in einem großen Pappschober, nennt man, glaube ich, Schuber oder Schober, sagt man?
Schuber, glaube ich.
Schuber, einem Pappschuber, wo alle Aufnahmen von Glenn Gould drin waren. Und dann gab es ein Filmprojekt, was ich gemacht habe, das hieß Sunny, ein Kinofilm, und da sollte ich Klavier spielen. Und dann habe ich mir eine von den Goldberg-Variationen, das ist schon sehr lange her, ich weiß nicht genau, welche das war, rausgesucht, habe aber mir diesen Pappschuber gekauft und habe alles rauf und runter gehört. Und Glenn Gould beim Spielen zuzuhören, da ist so viel Bewegung und Geschnaufe und wie der sich das erarbeitet, wie der seinen Sound liebt, wie der den kreiert, das hat mich total fasziniert, dass ich wirklich, glaube, 2-3 Jahre gar nicht von der Musik loskam, die er da aufgezeichnet hat.
Glenn Gould haben wir hier bei der Arbeit zugehört. Vanja Müß, wie Sie es gerade so schön gesagt haben. Sie sind ja, abgesehen davon, dass Sie als Schauspieler auf vielen Podien, sag ich mal, unterwegs sind, jemand, der sich sehr auch für den Naturschutz, für die Umwelt engagiert. Wie wichtig ist es Ihnen, wenn Sie jetzt zum Beispiel drehen, ein Fall für zwei, dass das nachhaltig passiert? Also achten Sie da drauf? In welcher Form können Sie da vielleicht auch Einfluss nehmen? Oder was passiert sowieso?
Also es gibt einen Unterschied zwischen achtsam sein und Bewusstsein schaffen und so dogmatisch zu sein, dass das eigene Leben und das Leben der anderen um einen herum schwierig wird. Ich habe beides schon erlebt und ich finde, so der Mittelweg macht es, dass man versucht, wirklich zu tun, was man kann, auf Palmöl zu verzichten als ein Beispiel, aufs Autofahren, wenn es irgendwie geht, und aufs Fliegen zu verzichten. Anderes Beispiel, das sind sozusagen die einfachen kleinen Dinge, die man jetzt alltäglich machen kann.
Das heißt, Sie würden zu Dreharbeiten auch nicht fliegen zum Beispiel, da würde es schon losgehen.
Wenn ich nicht in Australien übermorgen bei einem großen Kinofilm einspringen müsste, würde ich versuchen, nicht zu fliegen. Ja, dann würde ich versuchen, das Schiff zu nehmen, wenn ich genug Zeit habe oder sowas. Aber es ist natürlich nicht immer möglich. Auch da muss man sich dessen bewusst sein. Und ich finde auch die Leute, die dann auf einen einprügeln, weil sie sagen, siehst du, du machst auch und du hast auch, finde ich total falsch. Ich gehe auch mir mal einen Kaffee holen und habe einen Wegwerfbecher, weil es manchmal nicht anders geht, weil ich mein Recycling oder Recap oder wie das heißt, vergessen habe, als Beispiel. So, dann muss man aber auch da mit einer Gelassenheit durchgehen, weil wichtig ist, Bewusstsein selber zu haben und weiterzugeben an die Kinder und an die Leute um einen rum, ohne jetzt die dogmatische Keule rauszuholen. Nur dann, glaube ich, können wir das schaffen, weil sonst verlieren wir die Leute, die sagen, ja, also das ist mir zu viel. Guckt euch doch mal die Milliardäre an mit ihren dicken Schiffen, da muss man was machen. Wir müssen alle was machen und die Milliardäre sollen auch ihre Schiffe im Hafen lassen.
Gefragt hatte ich ja auch nach grünem Drehen, ja, quasi. Genau, also Benjamin Hornberg fährt Fahrrad. Ich finde, das ist schon mal eine sehr klare Botschaft.
Oswald hat ein Elektroauto, das ist auch wichtig. Am Set wird darauf geachtet, dass kein Wegwerfmüll entsteht. Möglichst emissionsfreie Autos, die wir da haben, möglichst nicht fliegen, sondern mit dem Zug fahren, all solche Sachen. Das wird versucht, aber ich finde, es muss auch eben thematisch so in die Fälle eingebaut werden, dass man irgendwie mit einem Ohr das als selbstverständlich sozusagen aufnimmt, dass man wirklich den Planeten nicht weiter vor die Hunde gehen lassen kann.
Sie engagieren sich ja seit vielen Jahren jetzt schon für den Schutz des Regenwaldes, für ein Orang-Utan-Projekt, sind da ja auch hingereist. Wie hat das angefangen? Also gab es für Sie so einen Moment so, wo Sie gedacht haben, jetzt muss ich auch wirklich was tun?
Ja, das war, als ich im Riverboat saß, in der Talkshow beim MDR. Und die Gründerin des Vereins Orang-Utans in Not, Julia Tschetschewski, die leider Anfang des Jahres verstorben ist, das wird jetzt von anderen Leuten weitergeführt, saß neben mir und hat über ihr Projekt erzählt. Und danach haben wir uns unterhalten. Und ich sagte, kann ich denn irgendwas tun? Das wäre ein Projekt, da würde ich mich als Botschafter wahnsinnig gerne engagieren. Dann hat sie gesagt, ich habe das oft, Leute kommen oft auf mich zu, wenn du das ernst meinst, du wirkst wie jemand, der das ernst meint, dann lass uns mal zusammen dahin reisen, dann zeige ich dir die Projekte. Auf eigene Kosten bin ich dann dahin gereist, natürlich, weil kein Geld von dem Verein weggehen sollte. Es sollte alles für die Projekte natürlich und wird nach wie vor alles für die Projekte eingesetzt. Dann sind wir nach Indonesien gefahren und standen da im Regenwald. Und ich habe das Ausmaß der drohenden Katastrophe wirklich leibhaftig gesehen. Und die Orang-Utans sind ja nur ein Sinnbild. Wenn die Orang-Utans keinen Lebensraum mehr haben, werden auch wir Menschen irgendwann sterben, weil die Lunge der Welt weg ist, wenn der Regenwald weg ist. Und die machen Umweltbildung, Aufforstung und Orang-Utan-Schutz und Wiedereingliederung von Orang-Utans, die als Haustiere gehalten wurden oder als Attraktionen irgendwo befreit wurden. Genau. Es ist schwer, weil man sieht, mit wem man es zu tun hat. Das sind riesige Konzerne, die den ganzen Regenwald abholzen für ihre eigenen Machenschaften. Die wollen günstiges Palmöl herstellen, pflanzen Ölpalmen an im Regenwald, wo die gar nicht hingehören. Die brauchen einen ganz anderen Boden. Also sie zerstören die Natur und den Boden auf Jahre und Jahrzehnte, sind skrupellos und lassen die Leute da wirklich über die Klinge springen. Verkaufen denen die Idee von Kapitalismus als eine gute Idee. Ihr könnt bald alles, was ihr jetzt im Wald sammelt, bei uns im Supermarkt kaufen. Ihr müsst nur unsere Palmölplantagen bestellen und erzählen denen aber nicht, dass nach 2 Jahren das alles abgewirtschaftet ist, dass die weiterziehen und dass die dann keinen Urwald und keine Früchte im Urwald und kein Holz zum Bau mehr haben und eigentlich wirklich arbeitslos und arm auf der Straße enden.
Das ist jetzt ein ganz komisches Bild, was ich gerade im Kopf habe. Sie mit einer Motorsäge in der Hand. Das hat
Das ist ein guter Bogen, stimmt.
Weil Sie leben jetzt auch oft naturnäher, ist das richtig?
Genau, ich bin jetzt nach Bayern gezogen mit der Familie und wohne da mit einem Wald um uns herum, der auch uns gehört und den wir bewirtschaften müssen. Und das ist nun mal leider so, jetzt, wir sind ja auch nicht im Urwald, sondern wir sind in einem bewirtschafteten Wald, dass kranke Bäume rausgenommen werden müssen, um anderen Bäumen eine Chance zu geben, dass man auch Brennholz braucht zum Teil und dass wir einfach auf den Lebensraum um uns herum aufpassen müssen und in den richtigen Momenten da ausholzen müssen, damit Bäume nicht aufs Haus krachen, damit Kinder nicht gefährdet sind und so weiter. Und das ist auch da sage ich wieder, ist ein schmaler Grat natürlich. Es darf einem nicht Spaß machen, den Wald zu zerstören, aber man lebt mit ihm. Und genauso wie der Wald uns Sachen vordiktiert, müssen wir ihm manchmal auch den Weg zeigen, damit wir beide koexistieren können.
Ein Projekt, mit dem Sie auch unterwegs sind, ist der Roman Zugvögel. Darüber mehr gleich nach der nächsten Musik, die damit nämlich zusammenhängt. Wir hören Banjo und Fiddle mit Lea Brückner und Gabor Lodany.
Sind die nicht fantastisch, die beiden? Toll.
Lea Brückner und Gabor Lodany. Lea Brückner ist auch Gründerin der Initiative Music for Our Planet. Insofern bleiben wir beim Thema. Ich habe es ja gerade schon gesagt, mit den beiden waren Sie in Hannover beim Festival auf dem Platz.
Genau.
Die Veranstaltungen sind jetzt vorbei. Einige gibt es noch. NDR ist Kulturpartner. Wie haben Sie Lea Brückner getroffen? War das auch in irgendeiner Talkshow?
Nein, in dem Fall ist es quasi eine Auftragsarbeit von zwei Stiftungen, die das Festival auf dem Platz unterstützen und zusammen ja auch mit dem NDR und mit anderen Partnern auf die Plätze von Niedersachsen bringen. Wir waren in Rinteln, Einbeck, Uslar, Hannover haben wir auch gespielt, im Sparkassenforum. Und jetzt ist die vierte Tour, die machen mit Dietmar Wunder und einem Streichquartett. Wir sind mit Schick, soweit ich weiß, unterwegs an verschiedenen Orten, morgen und übermorgen noch.
In Wena und Quakenbrück,
glaube ich. Mhm. Also ich kriegte den Anruf, Vanja, hast du Lust, Festival auf dem Platz 26 eine Tour zu machen? Das ist dann immer eine Woche. Ich habe zwei ganz tolle Musiker, sagte Susanne Mamset von der Stiftung, die mich engagiert hat. Wollt ihr euch mal unterhalten? Wir haben einen Roman Zugvögel von Charlotte McConaughey aus dem Jahr, glaube ich, 2021 ist das rausgekommen. Ein wahnsinnig tolles Buch, was eine Frau zeigt, die eine äußere Reise ans Ende der Welt macht, in einer dystopischen Zukunft, wo es so gut wie keine Tiere mehr gibt. Und das Ganze ist verknüpft mit einer inneren Reise durch Trauma, Verlust und Schuld, das sie erlebt hat. Und das wird so miteinander verwoben.
Sie ist Ornithologin, ist das richtig?
Genau. Und reist Zugvögel hinterher. Deswegen heißt auch der Roman so. Und damit waren wir unterwegs und haben wirklich die Leute begeistern können, weil sie den Text gut fanden. Und natürlich die beiden Musiker, wir haben es ja eben gerade gehört, fantastische Musiker sind, die wirklich die Leute zum Jubeln und Trampeln gebracht haben mit ihrer Kunst. Und das macht so einen Spaß, da Teil zu sein, dass ich hoffe, dass wir das in irgendeiner Form wiederholen können.
Kriegen Sie auch manchmal direkte Rückmeldungen dazu, wie wichtig Menschen finden, dass sie gerade auch solche Themen bei solchen Veranstaltungen auf die Bühne bringen?
Ja, man muss immer aufpassen, dass man den Leuten nicht so ins Gesicht springt mit diesen ganzen Thematiken, weil das haben wir jeden Abend in der Tagesschau, die Zerstörung der Welt und die Problematiken der Welt, sondern die Leute sollen, die müssen unterhalten werden, damit sie sich öffnen, um überhaupt den Gedanken zuzulassen, ah, okay, wir haben ein Problem, also das Bewusstsein zu schaffen. Dafür muss man die Menschen erstmal wieder frei und offen machen, um dann zu sagen, so, und jetzt können wir doch gemeinsam an den Problemen der Welt versuchen zu arbeiten.
Was machen Sie, wenn Sie von den Problemen der Welt die Nase voll haben?
Kind im Arm, was vorlesen, da geht's mir danach gut. Musik hören, vor mich hin tanzen oder Sport. Das hilft alles, was sozusagen diesen Stress abbaut, weil man steht ja manchmal wie das Reh im Scheinwerferlicht davor und sagt, was sollen wir denn überhaupt noch machen? Man kann gar nichts mehr machen. Wir haben doch gar keine Chance gegen diese Mächtigen der Welt, die alles kaputt machen wollen. Aber wir haben eine Chance, wenn wir alle zusammen daran was arbeiten. Wenn wir uns alle zusammentun und versuchen, das zu ändern.
Schauspieler, Schauspielerinnen werden ja ganz oft gefragt, gibt es eine Traumrolle? Gibt es etwas, was Sie, wenn Sie jetzt einfach mal ganz wild spinnen dürften, unbedingt machen möchten? Es muss jetzt keine Rolle sein.
Mhm. Also früher war es Peer Gynt spielen, so etwas, oder Le Samouraï, gab es einen Film mit Alain Delon. Sowas hätte ich gern gespielt, so im Zuge jetzt der 40 Jahre Karriere, die ich hinter mir habe, oder 40 Jahre in dem Beruf. Es ist mehr, mit wem arbeite ich zusammen? An was für Themen arbeite ich? Es gibt Vorbilder und Beispiele aus Amerika, wo ich sage, solche Filme müssten wir mehr machen, weil das eben genau das ist, was ich eben gesagt habe. Man öffnet die Leute, man macht ihnen Spaß und legt ihnen ein Problem nahe, um das es sich zu kümmern gilt. Adam McKay ist einer dieser Regisseure, der hat The Big Short gemacht, der hat Vice gemacht, der hat Don't Look Up gemacht. Alles Filme, die schwierige Themen mit Humor verpacken und einem nahe bringen und man will danach wirklich was ändern. Und so zu arbeiten, das würde mir, glaube ich, Spaß machen. Ich würde wahnsinnig gern auch noch ein Buch schreiben in meinem Leben, irgendwann eigentlich diesen Unfall meiner Eltern in irgendeiner Form literarisch verarbeiten. Aber ich glaube, dafür bin ich noch zu jung und zu umtriebig. Da möchte ich irgendwo sitzen und das auch gar nicht für die Öffentlichkeit schreiben, sondern einfach für mich.
Und für Ihre Kinder.
So ist das.
Und Ihre Brüder natürlich.
Genau.
Vanja Mühs, alles Gute bei den Projekten, die noch auf Sie zukommen, und jeden Tag ein Lächeln im Gesicht. Das wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch und allen Zuhörern.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung wie immer natürlich auch finden in ARD Sounds.